Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie: Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt, wie zum Beispiel: Muss das Thema Organisation neu gedacht werden, intern als auch extern? Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema.
So, 1, 2, 3. Welche Rolle? So können wir auch anfangen.
Das fände ich mal richtig gut.
Welche Rolle spielt die Europäische Herstellervereinigung für Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel, kurz Eurocom, im Hilfsmittelmarkt? Und damit geht es logischerweise auch um die Sichtweise der Lieferanten der Leistungserbringer auf unseren gemeinsamen Markt. Unser Gast heute, die Geschäftsführerin der Eurocom, Oda Hagemeyer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für Update nehmen. Willkommen, Frau Hagemeyer.
Vielen Dank, Herr Kötte, für die Einladung. Für mich ist es ganz spannend. Podcasts sind für mich tatsächlich interessantes Medium, auch ein neues Medium. Vor Corona habe ich mich mit Podcasts nicht beschäftigt und ich muss sagen, jetzt habe ich doch mehr Sachen im Blick oder sie im Ohr. Ja. Dinge, die ich vorher nicht gelesen habe, wo ich jetzt Sachen höre. Also auch, ich habe natürlich bei Ihnen ein bisschen reingehört in den Podcast, wer schon so zu Gast war. Und von daher, wie gesagt, ich habe Dinge jetzt erfahren, davon wusste ich vorher nichts und deswegen tolles Medium. Vielen Dank für die Einladung. Und auch, dass Sie sich interessieren, was bei uns bei der Eurocom los ist und was uns bewegt.
Gerne. Wir versuchen ja immer so ein bisschen 360-Grad-Blick zu haben. Und da gehört natürlich im Markt, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, haben die Lieferanten ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber mit dem Podcast, das haben wir gemeinsam. Also vor 2 Jahren war das für mich auch kein Thema. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei der 33. Ausgabe und mache das noch selber. Wow. Ist schon toll, wie die Zeit sich da so digital entwickelt hat. Mhm. Ja, und was wir noch gemeinsam haben, ist eine lange Branchenerfahrung. Ich weiß gar nicht, ob man das eine Dame fragen darf oder sagen soll, aber Sie sind auch, glaube ich, schon über 20 Jahre im Hilfsmittelsektor tätig, ne, oder?
Ja, ich bin betagt.
Oh, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt. Also ich bin zwar nicht die ganze Zeit im Hilfsmittelmarkt, aber ich bin tatsächlich 98 in das Gesundheitswesen reingekommen. Mhm. Ich habe ursprünglich Geografie studiert, also ganz was anderes gemacht. Ja. Und habe damals als Studentin beim BV Med gearbeitet. Herr Schmidt hatte mich damals gefragt, was die Thünschen Ringe sind. Und wenn ich das erklären kann, dann kann ich auch beim BV Med anfangen.
Also, ich kenne die nicht, ich hätte nicht anfangen können.
Gut, aber nee, was ich damit sagen will, ich bin tatsächlich von der Geografie dann quer eingestiegen, war erst beim Bundesverband Homecare, der war beim BV Med angesiedelt. Damals war ja Homecare noch ein neuer Versorgungsbereich. Mhm. Und dann 2001, der BV Med war ja damals auch in Wiesbaden. Ja. Aber die Politik spielte ja dann doch zunehmend mehr in Berlin eine Rolle. Und dann hat der BV Med gesagt, er zieht um nach Berlin. Und das war auch der Punkt, wo wir überlegt haben, ob es nicht Sinn macht, die beiden Verbände zusammenzubringen. Und dann kam die Fusionierung. Ich habe dann quasi den Homecare-Bereich in den BV Med mit reingebracht und wir sind zusammen nach Berlin gegangen. Dann war ich da noch 4 Jahre. 2005 hat mich Novartis gefragt, ob ich für die den Politikbereich hier in Berlin aufbauen will. Mhm. Eine Hauptstadtrepräsentanz war also dann ja 10 Jahre bei der Pharmaindustrie. Super spannend, weil ich nämlich genau die ganze Zeit des Amnox miterlebt habe. Ja. Und was mir jetzt auch sehr hilfreich ist, gut, und seit 2018 bin ich jetzt bei der Eurocom und 2019 habe ich dann die Eurocom von Düren hier nach Berlin geholt. Das war auch das Ziel dann auch mit dem Wechsel. Vorher war ja Dr. Polen der Geschäftsführer und er wollte verständlicherweise jetzt den Verband nicht noch zum Schluss nach Berlin mit rüberholen. So, und jetzt sitze ich seit 2019 wieder da, wo ich fast früher gewesen bin, nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft zum BV Med. Gegenüber GKV Spitzenverband, BMG, der FDP kann ich auf den Schreibtisch gucken. Also ja, von daher haben wir eine tolle Lage.
Kurze Wege im Mittelfeld, ja?
Ja, genau.
Frage mal, was dürfen wir denn Privates noch von Ihnen wissen?
Ich gehe gerne die Wände hoch.
Oh.
Gesichert.
Ach so, Sie klettern.
Genau.
Ja, hat einen Moment gedauert, ist der Groschen gefallen. Ja.
Nein, also ich bin ein großer Fan der Berge und kletter, wie gesagt, gerne. Und ansonsten so, wenn ich nicht in den Seilen hänge, dann singe ich auch hier in einem Chor. Wir haben ein schönes Chortheaterprojekt. Und wenn ich auch die Berge hier in Berlin vermisse, dann ist es im Sommer ganz schön, hier das Wasser rund um Berlin zu nutzen und da mal mit dem Sub abends aufs Wasser gehen. Das finde ich ganz toll, abends beim Sonnenuntergang aufs Board und vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Und dann ist das eine sehr schöne Atmosphäre, so unmittelbar vor der großen Stadt Berlin. Also von daher, genau, das ist so das, was mich vor allem in der
Freizeit beschäftigt. Klingt
entspannt. Ja, ne?
Dann kommen Sie wieder runter, sozusagen, wenn Sie die Wände hochgegangen sind. Ja, genau. Okay, aber kommen wir zu unserem Thema heute. Die Kernaufgaben der Eurocom im Hilfsmittelmarkt sind?
Die Kernaufgaben sind, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Wir sind eine Herstellervereinigung. Und von daher Interessen vertreten sowohl gegenüber Politik, Kostenträgern und auch Selbstverwaltung. Vielleicht auch kurz, wer sind unsere Mitglieder? Unsere Mitglieder sind Hersteller, die ihren Standort in Europa haben. Wir haben fast alle großen Hersteller aus dem Bereich Kompressionstherapie und auch der Hersteller von orthopädischen Hilfsmitteln, also Bandagen, Orthesen, Einlagen. Dann Prothesen für Arm, Bein, Brust, die sind alle bei uns drin. Und seit 2020 sind wir auch einer der maßgeblichen Spitzenorganisationen, die die Interessen der DIGA-Hersteller vertreten. Und was man auch ein bisschen sagen kann, der USP der Eurocom ist jetzt hier so bei den Herstellerverbänden, dass wir auch tatsächlich ein reiner Herstellerverband sind, anders als jetzt zum Beispiel beim BV Med oder auch bei Spectaris. Und dass wir auch außerhalb von Deutschland noch tätig sind. Wir haben Länderorganisationen in Österreich, in Italien, bauen auch gerade noch eine Struktur in den Niederlanden auf. Das hat den Vorteil, dass wir da Synergien nutzen können, weil letztendlich sind viele Versorgungsthemen ja doch auch ähnlich in den benachbarten Ländern. Und damit können wir also sehr gut und fokussiert auch unsere Themen bearbeiten. Und also das so ein bisschen von der Struktur unserer Mitglieder und wo wir tätig sind. Ansonsten Interessensvertretung, klar. Anhörungsberechtigt sind wir beim GKV-Spitzenverband, wenn es ums Hilfsmittelverzeichnis geht, beim GBA, dann auch klar beim Bundestag. Und wenn ich jemanden im Zug treffe, der mich fragt, was machen Sie denn so beruflich, dann sage ich manchmal auch, ich bin Übersetzer. Denn so ein bisschen ist es ja das, was wir hier in Berlin hören von der Politik, unseren Mitgliedern zu erklären, auch zu sagen, welchen Impact hat das auf euch. Und umgedreht aber auch da, wo der Schuh die Unternehmen drückt, das auch wiederum für die Politik verständlich zu machen. Also das heißt so ein bisschen ein Dialog in beide Richtungen. Und typisches Beispiel ist auch, als die MDR gekommen ist. Ja, wir haben bei der Eurocom schon 2018 dann auch einen Arbeitskreis eingerichtet und haben gesagt, so Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Ziel. Also den Unternehmen zu sagen, was passiert da? Wir haben selber auch die aktiv unterstützt durch Unterlagen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wie die MDR umgesetzt werden kann. Und von daher kann man auch ein bisschen sagen, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen bei uns in der Eurocom. Also wir nehmen das Wissen unserer Mitglieder und das von uns packen zusammen und treten an die Politik heran. Und die große Kunst ist ja dann, wenn die uns schon mal zuhören, also gehört werden, und wenn die dann auch noch verstehen, was wir wollen und im Endeffekt uns auch noch unterstützen, dann haben wir die Kernaufgabe der Eurocom erreicht.
Ja, dazu gehört, wenn ich das so zwischen den Zeilen jetzt auch richtig gelesen habe, dass es sehr wichtig ist, das Wissen um den medizinischen Nutzen, die Wirksamkeit, die Kosteneffizienz von orthopädischen Hilfsmitteln und Kompressionstherapie zu verbreiten. Geben Sie mir noch mal ein paar praktische Beispiele. Wie machen Sie das?
Gerne. Was auch eine Besonderheit der Eurocom ist, ist, dass wir selber als Herstellervereinigung auch Studien in Auftrag geben, also klinische Studien. Eine ganz große war beispielsweise die Bonner Venenstudie, die wir zur Abdeckung der Erstattung auch oder zum Nachweis des medizinischen Nutzens von Kompressionsstrümpfen gemacht haben. Aber es gibt auch eine ganz praxisbezogene Studie, die wir gemacht haben, als der GBA im Rahmen der Richtlinien zur Erstattung der häuslichen Krankenpflege. Da war drinnen, dass ursprünglich das Anziehen von Kompressionsstrümpfen der Klasse 1 durch die Krankenkassen nicht erstattet worden ist, weil es hieß, naja, Kompressionsklasse 1, die ist nicht so streng, das können die Patienten.
Kann man schaffen alleine, ne? Ja.
Genau, und wir haben schön. Genau. Und dann haben wir damals mit dem Professor Jünger, der ist ärztlicher Direktor an der Uniklinik Greifswald, ist auch Koryphäe in dem Bereich Dermatologie und Kompressionstherapie, und der hat eine Studie gemacht, mit dem er nachgewiesen hat, wie hoch der Kraftaufwand ist, um die Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Und das hat Herrn Hecken damals davon überzeugt, dass also auch die Kompressionsklasse 1 im Rahmen der häuslichen Krankenpflege erstattet werden muss. Also sowas sind so ganz klassische Beispiele, wo es darum geht, medizinischen Nutzennachweis zu führen. Auch eben, warum es von Krankenkassen erstattet werden muss. Dann gibt es die Umfrage, diese Bevölkerungsumfrage, die wir beim Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegeben haben, die ist zum zweiten Mal durchgeführt worden. Die gilt ja in der Branche so ein bisschen als ja auch der Goldstandard, ne? Weil wir eben zeigen können, wie relevant und wirklich wie der Nutzen ist, weil es Patienten selbst sagen, ob es ihnen geholfen hat. Und von daher, das andere ist, Eurocom ist ein Verband, der viele Broschüren rausgibt, auch um zu zeigen, welche Versorgungsformen gibt es, auch praktische Hilfen gibt für die Ärzte.
Die kann ich auch alle frei downloaden, glaube ich, auf eurer Homepage. Ne?
Ja, genau, genau, genau. Wir verschicken hier auch ein ganz wichtiger Ratgeber, ist zum Beispiel auch der im Bereich der Prothetik, wo es ja auch so Rechtsratgeber von uns gibt. Also wirklich auch, um aktiv Patienten zu unterstützen, aber eben auch die Ärzte. Dann haben wir monatlich rauskommenden Newsletter, der sich vor allem auch an Ärzte richtet, aber auch an die Hilfsmittelteams der Krankenkassen. Der eine heißt Kompression aktuell und der andere Orthopädie aktuell. Das sind Sachen, und was auch ich sehr schön finde, ist, dass wir vor 3 Jahren angefangen haben mit der GOTS. Das ist die Fachgesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin. Wir machen wissenschaftliches Symposium immer auf dem Jahreskongress, wo es speziell um Hilfsmittel geht. Und wir können eben auch im Rahmen dieses Jahreskongresses haben wir für unsere Mitglieder so ein Highlight etablieren können. Das ist eine Speed-Innovationsshow, wo die Mitglieder eben immer eine aktuelle Innovation so in Speed-Format vorstellen können, den Ärzten mal kurz auch zum Anfassen, was ist das Neue daran, und das kommt sehr gut an, und das finde ich eben auch eine tolle Möglichkeit zu zeigen, was macht alles die Industrie, um neue Versorgungskonzepte auch in den Markt zu bringen.
Ja, das sind teilweise sehr komplexe Themen, die da umgesetzt werden müssen. Manchmal helfen aber auch, dafür habe ich jetzt eine Erinnerung, relativ einfach oder scheinbar relativ einfache Sachen. Wenn ich mich an das Thema Mehrwertsteuer und Bandagen mal erinnere, da haben Sie doch, glaube ich, auch immer eine CD rausgebracht, ne?
Datensatz.
Welche Mehrwertsteuer bei welcher Bandage gilt, ermäßigt oder voll? Meine Güte, das war jahrelang auch bei uns im Abrechnungszentrum. Hey, das hat Arbeit gemacht. Ja, und hat zu Absetzungen geführt, und da war so viel Unkenntnis. Und dann kam endlich diese Liste, ne? Das klingt jetzt nicht aufregend, war wahrscheinlich auch viel Arbeit, aber es war sehr hilfreich. Sie haben anfangs auch erwähnt, dass Sie in Wurfweite zum BMG sind, zu den Kostenträgerentscheidern, beim SPIBO auch vor der Tür haben. Wie sieht Ihre Arbeit denn Richtung Politik aus? Haben Sie da auch nochmal ein Beispiel für mich?
Ja, gern. Also das große Beispiel vielleicht auch, um nachzulesen, wo sind so unsere politischen Themen, ist, dass wir zur Bundestagswahl eben auch ein entsprechendes Positionspapier rausgegeben haben. Und die großen Themen da drin sind, dass die Innovationen ins Hilfsmittelverzeichnis kommen. Ich glaube, die Hürden, die sind allseits in der Branche bekannt, dass es nicht ganz einfach ist. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir das Thema Hilfsmittel oder Gesundheitspolitik insgesamt gar nicht isoliert betrachten dürfen. Also, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, zu verbinden Gesundheitspolitik mit der Wirtschaftspolitik und mit der Forschungspolitik, weil das ist dann eigentlich erst Innovationspolitik, wenn ich die drei Sachen zusammenbringe. Das haben wir bei Corona gesehen, das sehen wir aber auch in vielen anderen Bereichen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich 10 Jahre im Bereich der Pharmaindustrie war. Und wir hatten damals, als das Amnok eingeführt worden ist, da hat der Gesetzgeber ja schon ganz schön in ja so das Geschäftsmodell auch der Industrie eingegriffen. Und er hat aber dann auch doch recht schnell gemerkt, dass dadurch auch ein bisschen das Thema Wirtschafts- und Forschungspolitik leidet oder der Bereich. Und deswegen ist damals der Pharma-Dialog eingeführt worden. Und das ist für mich so ein bisschen ein Vorbild, wo ich sage, sowas brauchen wir auch im Bereich der Medizinprodukteindustrie oder auch der Hilfsmittelversorgung. Wir müssen eine Schnittstelle bilden, um ein gesundes Umfeld zu haben, hier in Deutschland für die Industrie weiter Innovationen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Also von daher eben nicht nur isoliert Gesundheitspolitik, aber eben auch gleichzeitig zu sagen, schon in der Hilfsmittelversorgung, was ist auch die Rolle der Industrie? Auch das der Politik zu zeigen. Und da war eine schöne Möglichkeit, dass letztes Jahr hatte Franz Knieps zusammen mit Jürgen Grahlmann und dem Roy Kühne ein Buch rausgebracht, das hieß Die Zukunft der Gesundheitsfachberufe. Und da haben wir als Eurocom auch mal herausgearbeitet, was ist eigentlich die Rolle der Industrie? Warum geht auch Hilfsmittelversorgung nur mit der Industrie und auch zu den Preisen? Ja, das ist ja auch ein ganz großer Beitrag, um die Kosten auch entsprechend ja in Grenzen zu halten. Das sind war auch für uns eine wichtige Grundlage. Gut, Gesetzgebungsverfahren, das Beratungsgespräch zu etablieren im Gesetz, damit die Hersteller von Hilfsmitteln besser wissen, was müssen sie eigentlich dem GKV-Spitzenverband alles an Antragsunterlagen einreichen, damit Innovationen auch zügig aufgenommen werden können. Und Digas hatte ich erwähnt, dass wir da ja jetzt auch neu, mit drinnen sind, das ist neu. Da hatte der Gesetzgeber tatsächlich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass bei den Digas auch so eine Kombination sein kann, Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendung. Und da sind wir ans BMG herangetreten, haben gesagt, also im Rahmen der Diga-Verordnung müsst ihr mit berücksichtigen, dass es da auch Kombinationsprodukte gibt. Und dann hat das BMG gesagt, vielen Dank, hat uns dann auch noch kurzfristig als Sachverständigen mit eingeladen in die Verbändeanhörung. Mhm. Und es war wichtig. Also kann man zusammenfassend sagen, wir haben unterschiedliche Themen. Dazu gibt es unterschiedliche Formen, wie wir auch an die Politik herantreten, auch zu welchen Themen, um einfach sicherzustellen, dass wir hier eine gute Versorgung haben, eine gute Hilfsmittelversorgung, vor allem dann an die Politik heranzutreten, wenn wir auch wirklich was Konkretes haben. Ja, also wenn wir sehen, eine Versorgung gerät in Schieflage oder hier wird wirklich gerade ein wichtiger Punkt vergessen oder müsste berücksichtigt werden. Und das sind so vor allem die großen Themen.
Also DIGA ist neu. Wir haben ein neues digitales Format hier mit unserem Podcast. Jetzt gehe ich aber auf das Neue bei den DIGAs ein. Da bin ich nicht ganz so auf dem Laufenden. Gibt es denn da schon so eine Kombi-DIGA, die also eine gesundheitliche, oder die Therapie mit Hilfsmitteln, ein Therapieangebot mit Hilfsmitteln kombiniert, wenn ich das richtig verstanden habe?
der Gesetzgeber und auch das BfArM, was ja die DIGAs zulässt, die haben ja gesagt, die DIGA an sich muss für sich schon selbstständig laufen, ja, damit eben nicht so die DIGA das Vehikel ist, um ein Hilfsmittel erstattet zu bekommen. Also okay. Die beiden Sachen, die müssen schon ein bisschen getrennt sein.
Die Sprachen, also haben jetzt einige Beispiele. DIGA war so ein kleiner Exkurs vorher genannt, wie mit der Politik, mit den Kostenträgern zusammenarbeiten. Ich nehme mal an, das wird nicht völlig isoliert aus Herstellersicht gemacht, sondern Sie haben da auch immer mit anderen Verbänden, anderen Organisationen auf Leistungserbringerseite Kontakt. Stimmt man sich ab, dass man möglichst mit einer Stimme spricht, dass man alle Interessen unter einen Hut bringen kann, oder geht das gar nicht? So die Interessen unter den Hut zu bringen.
Doch, es geht schon, weil immer wenn man von hinten aus betrachtet, worum geht's denn? Dann geht es darum, dass der Patient gut versorgt ist. Ja. Und eine gute Versorgung kriege ich nur hin, wenn und auch ein gutes Ergebnis, wenn der Patient weiß, welche Produkte wendet er an. Das kam ja auch bei unserer Allensbach-Studie raus, wie wichtig es ja auch ist, dass der Patient sowohl vom Arzt als auch vom Leistungserbringer aufgeklärt wird über das Produkt und wie er das anzuwenden hat. Und je besser er aufgeklärt ist, desto höher ist die Therapietreue und desto höher ist auch die Ergebnisqualität. Also von daher liegt es in der Natur der Sache, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, zusammenzuarbeiten, um diese ganze Versorgungskette auch gemeinsam zu gestalten und die Rahmenbedingungen dafür. Ich glaube, in der Branche ist es auch bekannt, die IGHV, Interessensgemeinschaft für Hilfsmittelversorgung, das ist so ein loser Zusammenschluss eben, wo aber eigentlich alle Branchenverbände drinnen sind und da ist in der Vergangenheit viel bewegt worden. Themen auszutauschen, auch gemeinsam sich für einzusetzen. Gerade jetzt auch so das Thema E-Rezept, das ist ja auch in Ihrem Haus mit drinnen.
Oh ja. Ja,
genau, und da ging es ja drum, Mensch, wie sollen denn überhaupt die Berufsausweise, die elektronischen Heilberufsausweise ausgegeben werden und wo man eben auch in der IGHV vor vielen Jahren schon angefangen hat, gemeinsam eben da dann auch an die Politik heranzutreten, bis es ja dann mal diesen Staatsvertrag jetzt gab mit Nordrhein-Westfalen, dass es da weitergeht. Also das ist so ein Beispiel, wo wir uns austauschen. Jetzt auch klar, dann Corona war ganz viel, das Thema Systemrelevanz und Verordnungen, wie kommen Patienten überhaupt noch ans Rezept dann dran? Da haben wir uns alle gemeinsam für stark gemacht, dass die Branche auch gesehen wird, auch vom Gesetzgeber. Und dann für uns ist natürlich als Branchenverband noch wichtig der BÜV. Das ist so derjenige, der von den Produkten, die jetzt auch bei der Eurocom sind, der uns da am nächsten steht. Und dann die DGIHV, da bin ich auch mit im Vorstand drin, um da auch so diesen interprofessionellen Austausch mit der Ärzteschaft dann auch da mit zu begleiten. Im Rahmen der DIGAS, da sind sie wieder, da haben wir dann über die gemeinsame Stelle, sind wir auch im Austausch mit anderen Verbänden gut. Und dann durch meine persönliche Vergangenheit auch mit dem BVMed ist da noch naturgemäß auch ein enger Austausch nach wie vor da und das ist total hilfreich. Also von daher, findet statt.
Findet statt. Jetzt gehe ich noch mal tiefer. Ganz neue Meldung von vorgestern, glaube ich. Wir versorgen Deutschland hat einen Verein gegründet, der Patrick Grunau und der da unter anderem mit der Kerstin Abel da das nach vorne getrieben hat, hat hier bei uns hier im Podcast gesagt, der Verein will sich öffnen für andere. Im Moment haben wir die Gründungsmitglieder. Ich weiß gar nicht, wie es da weitergegangen ist. Aber ist das ein Thema für Sie, da auch mitzuwirken?
Also den Austausch zu halten, genauso nach wie vor. Aber wir versorgen Deutschland, will ja als reiner Leistungserbringerorganisation, also da die Interessen zusammenbündeln. Von daher steht es gar nicht zur Diskussion, ob jetzt die Eurocom bei Wir versorgen Deutschland Mitglied wird. Denn ich denke, das ist auch gut, dass man einerseits sagt, es gibt die Herstellerinteressen und es gibt die Leistungserbringerinteressen. Was einfach wichtig ist, ist, dass wir nach wie vor gemeinsam in der Branche den Austausch halten und vieles können wir nur gemeinsam bewegen. Ja, also auch gerade wenn es darum geht, den Kostenträgern klarzumachen, wie sich die Preise entwickeln. Ein Preis setzt sich immer zusammen aus den Herstellungskosten für die Produkte an sich, aber auch das, was bei den Leistungserbringern alles an Kosten anfällt. Teilweise sind Leistungserbringer ja auch gerade im Bereich der Prothetik selbst Hersteller von Medizinprodukten. Von daher, um die Frage zu beantworten, der Austausch mit Wir versorgen Deutschland ist uns wichtig. Ja, aber Mitglied können wir gar nicht werden.
Okay, Wissenslücke bei mir. Hätte ich besser recherchieren müssen.
Macht nichts, nein.
Aber so kann man ja auch was lernen. Alles gut.
Da sind wir wieder beim Anfang, gell?
Okay, wir haben das Stichwort Kostenträger hatten wir schon genannt und wie Sie die Leistungserbringer hier unterstützen, eben damit auch die Erstattungsfähigkeit letztlich gewährleistet ist, indem Sie zum Beispiel mit Studien die Wertigkeit des Hilfsmittels untermauern und die Versorgung. Lassen Sie uns doch einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Welche Projekte stehen bei der Eurocom im Moment ganz aktuell oben auf der Agenda?
Die neue Bundesregierung abzuholen zum Thema Hilfsmittel. Wir haben ja viele neue Vertreter jetzt auch im Ausschuss für Gesundheit. Und ich glaube, viele können mit dem Begriff Hilfsmittel überhaupt gar nichts anfangen. Und vor allem wird ja oft Hilfs- und Heilmittel so in einem Wort gebracht, ne? Ja. Heil- und Hilfsmittel.
Ja, kenne ich.
Und es gibt ja auch Gesetze, die beide Themen gleich zusammengefasst haben. Fluch und Segen zugleich. Und im Moment sehe ich die ganz große Notwendigkeit, die Relevanz von Hilfsmitteln aufzuzeigen. Deswegen auch unsere Studien und Broschüren und was wir alles machen. Aber auch vor allem klar zu machen, wir müssen die beiden Bereiche trennen. Hilfsmittel sind nicht Heilmittel und bitte nicht in einen Topf werfen und auch nicht in einen Finanztopf, weil wenn wir uns die aktuellen Zahlen auch nehmen, die ja jetzt das BMG gerade veröffentlicht hatte, ich möchte nicht, dass es heißt, die Kosten sind da so arg gestiegen, denn die sind bei den Heilmitteln extrem gestiegen, im zweistelligen Bereich 16-17%, die Größenordnung hat ja auch Gründe, warum.
Ich wollte sagen, das war sehr notwendig, ne? Also
die Honoraranpassungen, die da stattgefunden haben, genau, solche Honoraranpassungen hat es bei den Hilfsmitteln leider nicht gegeben. Und von daher haben wir da eine ganz moderate Wachstumszahl von 5%. Also wenn man sich anguckt, was die durchschnittliche Kostenentwicklung ist, sind wir da also genau im Durchschnitt drinnen. Und deswegen ist mir das schon mal wichtig. Also klare Trennung Heil- und Hilfsmittel, auch die Kosteneffektivität der Hilfsmittel zu sehen. Was können alles Hilfsmittel? Haben wir jetzt auch in der Pandemie mal gesehen. So, ich nenne es immer ein bisschen Entlastungsfuge, ne? Da, wo die elektiven Eingriffe nicht möglich waren, wo Operationen verschoben werden mussten. Gerade im orthopädischen Bereich waren Hilfsmittel ja auch eine große Hilfe. Also Relevanz zu zeigen. Dann steht bei uns ganz oben an, wie kriegen wir Innovationen, und ich meine jetzt echte Innovationen, ins Hilfsmittelverzeichnis rein. Also echte Innovationen meine ich neuartige. Das heißt, wo es noch keinen Siebensteller für gibt, dass wir da einen guten Prozess hinbekommen und dass vor allem wir keine, ich sag mal, Doppelanforderungen haben. Das ist nicht das, was wir bereits durch die MDR alles schon unsere Unternehmen belegt haben an medizinischer Wirksamkeit und klinischer Prüfung und Sicherheiten, dass wir da nicht nochmal einen zusätzlichen Prozess beim GKV-Spitzenverband haben. Und da müssen wir an einem gemeinsamen Verständnis noch dran arbeiten. Dann haben wir aktuell das Thema auch auf der Agenda EU-Marktüberwachung. Vor dem Hintergrund Online-Versorgungen, Online-Vertrieb auch von Medizinprodukten. Da ist uns auch wichtig, dass dass wir einen fairen Wettbewerb haben, denn wir haben einfach auch viele Billigprodukte, die hier in Deutschland auf den Markt geworfen werden, die ein medizinisches Heilversprechen bewerben, aber überhaupt nicht die Anforderungen erfüllen, die die MDR vorgibt. Und das ist uns eben wichtig, dass wir da eine bessere Marktüberwachung auch bekommen, haben da auch ein entsprechendes Positionspapier vorausgegeben. Dann haben wir die Telematik-Infrastruktur und damit verbunden auch das E-Rezept. Und da ist es uns natürlich auch wichtig, dass der Arzt nach wie vor auch zukünftig im Einzelfall die Möglichkeit hat, ein bestimmtes Hilfsmittel auch zu verordnen.
Also Zehnsteller, ein konkretes Produkt, ne?
Ja, und wir müssen sogar noch weiterdenken. Genau, es ist der Zehnsteller. Aber dadurch, dass das Hilfsmittelverzeichnis ja auch keine Positivliste ist, sondern auch Produkte der Arzt verordnen kann, die vielleicht noch gar nicht im Hilfsmittelverzeichnis drinnen sind, wie gesagt, im Einzelfall, müssen wir also ja in diesem E-Rezept irgendwie eine digitale Beschreibung eines Produktes haben, die nicht auf dem 10-Steller oder auf dem 7-Steller beruht.
Ja, bisher wurde das ja immer dann extra begründet oder muss auch begründet werden, wenn ich das richtig weiß, laut Hilfsmittelrichtlinie. Und das jetzt, wie adaptiere ich diesen Prozess quasi in die Telematikinfrastruktur?
Genau, ne? Genau. Ja. In diesem E-Rezept muss dann einfach auch so ein Freitextfeld mit drinnen sein, dass das eben weiterhin auch möglich ist. Dann gut, digitale Gesundheitsanwendungen, da klar setzen wir uns weiterhin in der gemeinsamen Stelle für ein. Also summa summarum, viele, viele Themen, viele Ansätze. Und uns ist wichtig, dass wir das eben hinbekommen, gemeinsam, alle miteinander, dass der Politik klar ist, was sie für einen Schatz hat mit Hilfsmitteln und vor allem auch mit denen, die hier in Deutschland hergestellt und vertrieben werden. Und dass es da eben auch gilt, die Hersteller zu unterstützen, dass wir hier entsprechende Bedingungen haben. Und da sind wir wieder bei dem, alles betrachten, wirtschaftspolitisch, forschungspolitisch und auch gesundheitspolitisch.
Ja, die kriegen ja vielleicht von einem ihrer Mitglieder hier jetzt gerade in der politischen Arbeit vielleicht auch Hilfestellung, wenn ich das richtig weiß. Roy Kühne arbeitet ja jetzt unter anderem auch für eines ihrer Mitglieder, die Firma Bauerfeind. Mhm. Ja, gut. Abschließend eine Frage noch, mit einer kurzen Antwort. Aktuell geht es um die Senkung der Mehrwertsteuer für Medizinprodukte. Wie sieht die Eurocom das?
Unbedingt. Halten wir auch für einen guten Vorschlag. Haben wir auch in unserem Positionspapier zur Bundestagswahl mit drinnen. Das eine ist die Senkung der Mehrwertsteuer und das andere ist, was ja zu hoffen bleibt, dass wir vielleicht irgendwann auch eine Harmonisierung der Mehrwertsteuer hinbekommen. Wir haben gehört, auf der EU-Ebene ist da ja was in Gange. Mhm. Dass wir vielleicht dann zukünftig keine Mehrwertsteuertabellen mehr erstellen. Geht uns zwar leider ein Kommunikationsmittel zu den Krankenkassen verloren.
Ach, fällt dir was anderes ein, was viel mehr Spaß macht.
Ja, da arbeiten wir gerade auch an einem schönen Konzept dran zu gucken mit den Krankenkassen, da auch ein bisschen besser noch den Austausch zu den Hilfsmitteln hinzubekommen.
Auch welche Chancen geben Sie denn dem Projekt mit der Mehrwertsteuer? Oder
die Harmonisierung, dass die also im Moment sieht das ja ziemlich gut aus, dass da etwas passiert. Es ist ja schon lange in der Diskussion, auf EU-Ebene diese Harmonisierung anzustreben. Also ich glaube, dass wir eine Harmonisierung bekommen, würde ich jetzt mal mit 70%.
Nun die Absenkung, wenn Sie sich schon auf Prozente jetzt einlassen hier.
Also aufgrund der momentanen Lage, die wir jetzt auch international haben mit Ukraine-Krieg etc. Ich habe im Moment bei der Politik nur gehört, wenn es um Mehrwertsteuerabsenkung ging, dass die an die Arzneimittel denken und ob sie sich auch die für die Medizinprodukte nehmen. Es wäre wünschenswert. Wie gesagt, das ist auch eine Forderung. Ich meine, letztendlich kann es uns, der Industrie an sich, eigentlich egal sein. Es ist ja letztendlich etwas, was den Krankenkassen hilft, weil die zahlen am Ende die Mehrwertsteuern. Wenn man die Ausgaben senken will in der GKV, dann wäre das eine kurzfristig gute Möglichkeit zu sagen, abzusenken. Von daher, als wir mit Gernot Kiefer mal gesprochen haben, um da den Schulterschluss auch in der Sache zu bekommen, da hat er auch mal gesagt, findet er wichtig, findet er eine gute Idee. Hat er sich vor Jahren mal eine blutige Nase geholt. Also von daher,
schwer einzuschätzen. Okay. Ja,
schwer einzuschätzen.
Wagemeyer, herzlichen Dank für das interessante und launige Gespräch auch. Ja,
Herr Kötte, ich sage Ihnen vielen Dank. Das war toll.
Ja, fand ich auch immer in unserem Optadata-Experten-Podcast. Ja, die Eurocom leistet wichtige Aufklärungsarbeit für die Weiterentwicklung der wichtigen Patientenversorgung mit Hilfsmitteln. Ja, das sind übrigens über 20 Millionen im Jahr. Stellt man sich mal gar nicht so vor. Mhm. Ja, Ihren Mitgliedern auch vielen Dank, Sie haben es angesprochen, für die innovativen Produkte auf dem Markt. Das geht ja immer Hand in Hand dann mit dem Leistungserbringer. die Entwicklung in der Regel dort und ja, dann am Patienten durch den Leistungserbringer. Wir wünschen Ihnen, der Eurocom und damit eben auch Ihren Mitgliedern viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer genannten Projekte. Und ja, Frau Hagemeyer, machen Sie es gut und alles Gute für die Zukunft.
Herr Körte, vielen, vielen Dank nochmal. Schön, dass wir über dieses Format uns ausgetauscht haben. Ja. Und ich hoffe auch, dass für Ihre Hörer spannende Punkte mit dabei sind. Vielen, vielen Dank.
Da gehe ich davon aus. Da haben wir inzwischen ja so 3.500, 3.600, die uns regelmäßig mal ihr Ohr leihen. In dem Sinne, machen Sie es gut.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.